Radio 3. Lebenswelten.
Dieser Alltagsrassismus, damit hat man immer zu kämpfen. Und ich fange mal ganz unten an bei den schiefen Blicken, die man so bekommt, die ich versuche persönlich nicht zu werten. Die Leute haben ja schon, bevor ich Kopftuch getragen habe, schief geguckt. Und ansonsten kriegt man viele Sprüche.
Antirassismusarbeit ist immer ein Marathon, kein Sprint. Du musst lange Luft haben, du musst lange durchhalten können. Und du musst Brücken bauen und dann auch zu Leuten oder zu Themen oder einfach aushalten können, obwohl dein Innerstes schreit, Schnauze, was auch immer, ne? Das ist nicht einfach.
In der Bevölkerung sind abwertende, ausgrenzende Ansichten gegenüber Muslimen verbreitet. Es ist nachweislich, dass eben Diskriminierung in verschiedenen Lebensbereichen stattfindet und es wird von den Betroffenen selbst auch stark so erlebt.
Ausgegrenzt und angefeindet. Antimuslimischer Rassismus in Deutschland. Eine Sendung von Ita Niehaus.
Maria studiert Medizin und ist erfolgreiche Taekwondo-Kämpferin. Die 22-Jährige gehört zu den Musliminnen, die ihren Glauben sichtbar leben. Sie trägt ein Kopftuch. Passiert ist ihr noch nie etwas in der U-Bahn oder am Bahnsteig. Nur die üblichen Blicke. Doch diese diffuse Angst taucht trotzdem immer wieder auf.
Immer wenn man etwas mitbekommt, sei es jetzt sowas wie Hanau oder so, aber auch so andere Dinge, dass man, wenn man auf die Bahn wartet, nicht so nah am Gleis steht. Das macht man vielleicht als Frau schon generell nicht, aber gerade so mit Kopftuch, weil man wirklich Angst davor hat, was, wenn jetzt jemand kommt und mich da reinschubst.
Dabei strahlt Maria viel Selbstvertrauen aus. Erst vor gut 2 Jahren hat sich die Hamburgerin mit afghanischer Einwanderungsgeschichte aus religiösen Gründen entschieden, ihr Haar zu bedecken.
Bei mir in der Familie trägt auch keiner Kopftuch. Hab dann einfach angefangen. Und persönlich ist das gerade durch diese Umstände sehr empowernd so als Frau, weil mir das auch zeigt, hey ja, ich bin ja echt wirklich stark, weil mich das überhaupt nicht interessiert, ob aus eigenen Reihen oder anderen Reihen was dagegen sagt.
Aber es nervt Maria schon, dass sie nun oft aufs Kopftuch reduziert und als unterdrückt, fremd oder nicht zugehörig gesehen wird. Viele würden sie bewerten, so die junge Frau, ohne sie zu kennen. Früher sei sie ganz anders wahrgenommen worden.
Immer als, ja, die Maria, die Medizin studiert, die total ambitioniert ist, die mega sportlich ist, die das gut kann und jenes gut kann, aber jetzt bin ich die Muslima, die, ach ja, und die macht by the way auch Sport so und die studiert auch und das ist auch cool, aber primär ist sie erstmal die Muslima.
Gegenüber den Medien ist Maria vorsichtig. Ihren vollständigen Namen möchte sie lieber nicht im Radio hören. Der Glaube spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Wie viele andere junge Muslime in Hamburg besucht Maria regelmäßig die weltoffene Al-Nur-Moschee.
Weil die nicht so an eine Nationalität gebunden ist. Und wir sind ja alle, wir fühlen uns ja schon sehr als Hamburger oder als Deutsch, muss man sagen. Und dieses Gefühl kann man in der Moschee am besten hier in Hamburg ausleben, finde ich.
Maria wurde im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf geboren. Nun promoviert sie dort in der Herzchirurgie. Das Team im Krankenhaus ist international. Die angehende Ärztin fühlt sich von Kolleginnen und Kollegen anerkannt. Auch mit Tuch. Und dennoch bleibt eine gewisse Unsicherheit.
Jedes Mal, bevor ich ins Patientenzimmer reingehe, ich weiß ja, ich bin kompetent und ich kriege das hin, aber wenn der Patient sich jetzt weigert, von mir behandelt zu werden, was soll ich dann machen?
Bisher gab es höchstens mal einen dummen Spruch. Die guten Erfahrungen überwiegen.
Zum Glück in Hamburg, so als 22-jähriges junges Mädel mit Kopftuch ohne Kittel reingehen und trotzdem denken die meisten Patienten, dass ich Ärztin bin. Und das sind dann auch so die Positivbeispiele, die einen bestärken und Ängste ein Stück weg nehmen.
Rund 5,5 Millionen Muslime leben in Deutschland. Dennoch meint laut einer repräsentativen Umfrage fast jeder zweite Deutsche immer noch, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Und das bekommen Musliminnen und Muslime konkret zu spüren. Ob Diskriminierung bei der Arbeit, Beleidigungen in der Schule, Hetze im Internet oder gar Angriffe auf Moscheen und rechtsextremistisch motivierte Terroranschläge. Antimuslimischer Rassismus ist in Deutschland kein Randphänomen. 2021 zählte die Kriminalstatistik 662 islamfeindliche Straftaten. Die Dunkelziffer ist noch viel höher.
Muslime gehören nach Sinti und Roma zu den am meisten abgelehnten Minderheiten in Deutschland,
sagt Yasemin Schomann, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin.
Das heißt, in der Bevölkerung sind Ressentiments und abwertende, ausgrenzende Ansichten gegenüber Muslimen verbreitet. Es ist auch nachweislich, dass eben Diskriminierung in verschiedenen Lebensbereichen stattfindet.
Rassismus und Muslimfeindlichkeit gehören zu ihren Arbeitsschwerpunkten. Die Historikerin ist unter anderem Mitglied im unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit. In der öffentlichen Debatte werden in diesem Zusammenhang unterschiedliche Begriffe verwendet. Yasemin Schomann bevorzugt es, von antimuslimischem Rassismus zu sprechen. Der Fokus sei etwas anders als beim Begriff Muslimfeindlichkeit.
Wenn wir über Muslimfeindlichkeit sprechen, dann konzentrieren wir uns sehr stark auf die Ausgrenzung aufgrund der Religion. Bei antimuslimischem Rassismus ist es eben ein etwas komplexeres Konglomerat, was sich eben auch sehr stark auf Herkunft aus muslimisch geprägten Ländern bezieht, wo aber auch Menschen von betroffen sind, die vielleicht gar nicht Muslime sind, aber die aufgrund ihres Namens oder ihres Aussehens eben als muslimisch markiert quasi gelesen werden.
Musliminnen mit Kopftuch erfahren besonders oft Diskriminierung in ihrem Alltag. Auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Die Ökonomin Doris Weichselbaumer etwa verschickte für eine Studie fast 1500 fiktive Bewerbungen an Unternehmen in Deutschland.
Doris Weichselbaumer kommt eben zu dem Ergebnis, dass kopftuchtragende Frauen mit einem türkischen Namen sich 4,5-mal so häufig bewerben müssen wie gleich qualifizierte Frauen mit deutschem Namen und ohne Kopftuch. Also sowas ist dann halt eben ein Beleg dafür, dass das eben nicht nur subjektiv so empfunden wird, sondern dass Diskriminierung eben auch nachweisbar ist.
Oft sind Betroffene auf sich allein gestellt, müssen irgendwie damit klarkommen. Viele setzen sich nicht zur Wehr, so Yasemin Schomann. Ein Grund, es gibt noch nicht genügend Beratungsangebote in Deutschland. Immer mehr, vor allem jüngere Musliminnen und Muslime, wollen Rassismus jedoch sichtbar machen. Engagieren sich zum Beispiel bei CLAIM, Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit, und anderen Initiativen. Und sie wehren sich dagegen, auf unterschiedliche Art und Weise.
Hallo, ich habe einen Termin, mein Name ist Ethan Niehaus. Da sind Sie ja, hallo.
Zu Besuch bei der Antidiskriminierungsberatungsstelle Amira, mitten in der Hamburger Innenstadt. Es ist eine professionelle, unabhängige Anlaufstelle für alle, die Anfeindungen, Ausgrenzungen oder Benachteiligungen aufgrund einer zugeschriebenen Herkunft und Religion nicht länger hinnehmen möchten.
Hallo, Zeynep Lantan, Projekt Amira. Wie kann ich Ihnen helfen?
Zeynep Lantan ist vor allem für Ratsuchende da, die irgendeine Form von Muslimfeindlichkeit erlebt haben. Die 35-jährige schwarze Deutsche ist selbst Muslimin und hat auch schon Alltagsrassismus erfahren. Vor allem wegen ihrer Hautfarbe. Eines ist der Antidiskriminierungsberaterin besonders wichtig.
Wir versuchen immer, eine Situation, einen Vorfall von dem Standpunkt der Betroffenen zu verstehen und von dort so dann weiterzuarbeiten.
Menschen, die ihren Rat suchen, berichten von Diskriminierung bei der Arbeit, in der Ausbildung oder bei der Wohnungssuche. Oft war es auch eine rassistische Beleidigung zu viel, weil der Sohn etwa als Terrorist beschimpft wurde von Mitschülern. Das kostenlose Angebot hat sich inzwischen herumgesprochen in der muslimischen Community. Doch vielen Betroffenen fällt es noch schwer, sich an Amira zu wenden, sagt Zeynep Lantan, weil sie keinen Ärger wollen etwa oder unsicher sind, ob sie tatsächlich benachteiligt wurden.
Normalerweise ist es, wenn es kommt zu einem Punkt, wo sie dann denken, okay, ich kann nicht weitergehen jetzt allein. Oft ist es tatsächlich einfacher, mit einer Situation umzugehen, wenn es gibt immer noch so die Möglichkeiten, einen Ort auszusuchen, mit jemandem darüber zu sprechen, eine Strategie zu entwickeln.
Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Zeynep Lantan und ihre Kolleginnen bieten Hilfe bei Beschwerden an, begleiten und moderieren Vermittlungsgespräche, informieren über Ansprüche und Rechte. Und manchmal ziehen sie auf Wunsch auch Anwälte hinzu.
Dann, wie geht's dir, Maria?
Ja, ganz gut. Also jetzt haben wir alles endlich so ein bisschen durch und ich gehe dann wieder zum Sport. Und
auch die Medizinstudentin Maria suchte Hilfe bei Zeynep Lantan. Jahrelang hatte die Taekwondo-Kämpferin regelmäßig in einem Fitnessstudio trainiert, bis sie dort vor gut 2 Jahren mit einem Nike-Kopftuch für Sportlerinnen auftauchte. Das sei gegen die Hausordnung, hieß es.
Sport war immer mein Safe Space. Also das war immer mein sicherer Zufluchtsort. Und als ich dann da im Fitnessstudio war und mit dem Kopftuch nicht trainieren durfte, also das hat mich dann zum ersten Mal wirklich gestört. Sport ist ja egal, ob man Mann, Frau oder was anderes, Sexualität, Behinderung, letztendlich geht es da immer nur um Leistung und ob du schwitzt. Und wenn man mir das nehmen will, dachte ich, nee, da muss ich was machen.
Maria kündigte den Vertrag. Sie beriet sich mit ihrem Vater und mit einigen Freunden und beschloss, gegen das Fitnessstudio zu klagen.
Das Ziel für mich war, dass ich da und jede Frau mit Kopftuch da trainieren kann.
Ich war tatsächlich erstmal sehr beeindruckt, weil ich, also Maria war schon sehr klar, was sie erreichen wollte.
Sena Blantan vermittelte Maria den Kontakt zu einer Anwältin, um gemeinsam vor Gericht zu ziehen. Als Opfer hat sich Maria dabei nie gesehen.
Weil wir die Ressourcen haben, uns zu wehren. Opfer ist ja im klassischen Sinne, das sind ja Leute, die sich nicht wehren können. Vielleicht damals meine Eltern waren Opfer hier. Aber wir haben ja zum Glück diese Beratungsstellen, die es damals nicht gab. Und deswegen empfinde ich das auch gar nicht so.
Empowerment ist ein ganz großes Ziel unserer Arbeit. Wir wollen, dass Leute sich am Ende empowered fühlen, zu wissen, okay, ja, ich habe tatsächlich auch Macht, um meine Situation zu ändern. Und dadurch sind Gespräche ein Kernbestandteil unserer Arbeit.
Maria hatte Erfolg mit ihrer Klage gegen das Fitnessstudio. Gemeinsam mit ihrer Anwältin handelte sie einen Vergleich aus. Die junge Muslimin trainiert nun wieder dort, mit Nike-Kopftuch. Die Beratung bei Amira habe sie gestärkt, sagt Maria rückblickend.
Gerade, dass man so Personen um sich herum hat, die nicht nur irgendwie professionell einem helfen, sondern tatsächlich auch persönlich immer wieder fragen und sichergehen, ob man noch genug Kraft hat und wenn nicht, dass es da auch Ressourcen gibt, wo man helfen kann.
Younes El Amira wurde für seine Arbeit zweifach mit dem Grammy Online Award, dem Webvideopreis als Newcomer des Jahres 2015, dem Deutschen Engagementpreis 2017 und dem Smart Hero Award ausgezeichnet. Mashallah, da darf man auch einmal.
Eine Talkrunde Mitte Mai im Haus der Hamburger Körperstiftung, die sich für mehr Dialog und Verständigung engagiert. Moderator Ozan Zakaria Keskin-Kölesch stellt Younes El Amira vor. Mitbegründer des erfolgreichen Berliner Satirekollektivs Datteltäter. Bekannt wurden die Datteltäter mit ihren gesellschaftskritischen Kurzvideos, in denen sie Themen aus der muslimischen Community aufgreifen. Humor als Eisbrecher, um antimuslimische Vorurteile aufs Korn zu nehmen.
Also, liebe Klasse, heute heißen wir Anja willkommen. Sie ist aus einem Dorf aus Bayern geflüchtet und sie kann noch nicht so gut Hochdeutsch. Ist Anja?
Ich bin nur hergezogen.
Hergeflüchtet?
Nee, umgezogen.
Ach, umgezogen heißt das bei euch.
Wir haben versucht, den Rassismus mal zu übersetzen. Was würden Deutsche wehtun, wenn man ihnen das so knallhart ins Gesicht sagen würde? Und wir haben dann natürlich versucht, so ein Äquivalent zu finden, sprachlich, auch wenn das strukturell gar nicht so funktioniert, eigentlich einen Spiegel vorzuhalten, was es mit einem macht, wenn man das zu hören bekommt.
Wenn Migrantenkids das sagen, was Deutsche sagen, ist eines von mehr als 300 Kurzvideos, die in den vergangenen 7 Jahren auf dem YouTube-Kanal der Datteltäter erschienen sind. Der ist inzwischen auch Teil von Funk, dem Jugendkanal von ARD und ZDF. Younes El Amira, geboren und aufgewachsen in Ost-Berlin, hat sich immer als Deutscher gefühlt. Trotzdem hatte der Sohn palästinensisch-syrischer Eltern oft das Gefühl, dass er nie so ganz dazugehören wird.
Meine Zäsur war der 11. September.
Denn seitdem haben viele Nicht-Muslime Angst vor dem Islam, weil sie ihn mit Terror und Gewalt verbinden.
Alles, was ich gemacht habe, war von diesen Debatten und von diesem Thema geprägt oder immer motiviert, ja. Und da bestand einfach sehr viel Aufklärungsbedarf. So, also Datteltäter ist definitiv eine Antwort darauf, ein Versuch auch uns selbst eine Stimme zu geben und die Themen aus unserer Perspektive zu verhandeln.
Und letztendlich auch die eigenen Rassismuserfahrungen zu verarbeiten. Der 37-jährige Islamwissenschaftler versucht, jedes Video ohne Schere im Kopf zu realisieren.
Wenn du Satire machst, finde ich schon, es muss zu einem gewissen Teil wehtun. Es muss zu einem Punkt kommen, wo du darüber diskutieren musst und wo du darüber streiten musst. Erst dann entfachst du eine Debatte. So.
Für reichlich Diskussionsstoff und viele Klicks sorgte etwa das Kurzvideo »Wenn Rassismus ehrlich wäre«. Es basiert auf den Erfahrungen von muslimischen Schülern mit Lehrern.
Ich war selber 3 Jahre lang Lehrer. Ich weiß, es ist kein einfacher Job und nicht alle sind so, außer Fete.
Wie es aussieht, hatten einige von euch mal wieder keinen Bock auf Schule. Die Hälfte ist bestimmt im Ramadan umgefallen. Schauen wir mal, wer da ist.
Was?
Ist das eine Namensliste, ein neuer Al-Qaida-Kader?
Na komm, wie heißt du denn?
Yunus.
Was?
Yunus.
Ja komm, kürz mal den Spaß ab. Mohammed, Aisha.
Hm? Mohammed, stell dir einfach vor, dass X in der Gleichung steht für eine bestimmte Anzahl an Jungfrauen im Himmel. Hm? Vielleicht rechnest du dann schneller.
Hm? Ich würde sagen, dass wenn man unsere Videos guckt, man auch sehr oft mit einem weinenden, aber auch mit einem lächelnden Auge darauf schaut, weil es einfach manchmal so traurig ist, wie absurd teilweise auch Rassismus sein kann in all seinen Facetten, dass man am Ende eigentlich nur noch über so eine Dummheit lachen möchte oder kann. Also das, was wir versuchen, ist wirklich, das Ganze zu entlarven, indem wir da übertreiben mit der Satire.
Über 500.000 Menschen folgen mittlerweile dem YouTube-Kanal. Nicht nur Muslime.
Wenn du dich damit konfrontiert siehst, ist erstmal so, ja, voll schlimm, aber ich gehöre nicht zu denen. Ich bin kein Nazi, ich bin kein Rassist. Und damit man nicht sofort in so eine Verteidigungshaltung oder ich will gar nicht darüber hören, haben wir versucht, durch Humor das zumindest so ein bisschen zu entweichen. Es geht nicht darum, dass ich dir gleich sage, du bist ein Nazi oder du bist ein Rassist, sondern es geht erstmal nur darum, hör doch einfach erstmal kurz zu. Und in Form von Entertainment ist ein Versuch.
Yunus Al-Amaira ist überzeugt, mit Humor und Satire können die Datteltäter etwas bewirken. Sicherlich, es gebe rechte Hasskommentare, manchmal Shitstorms. Kritik komme auch aus der muslimischen Community. Manche sehen sie als Nestbeschmutzer. Doch die positiven Rückmeldungen würden überwiegen. Über eines freut sich der Datteltäter besonders.
Unsere Videos im Lehrmaterial, also das muss man sich mal vorstellen, wenn ich mir, als ich noch in der Schule war, mir vorgestellt hätte, weil da gab es kein Lehrmaterial zu Muslimen, von Muslimen in Deutschland gemacht. Und jetzt, Videos werden von uns benutzt. Das ist auch crazy. So. Das ist sehr, sehr schön zu hören.
Im Sommer 2011. Ein Freitagmittag im Frauenraum einer Hinterhofmoschee. Ein Lautsprecher überträgt den Gebetsruf. Überwiegend kommen die Musliminnen aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Eine von ihnen ist Sarah. Sie heißt eigentlich anders, möchte aber lieber anonym bleiben. Sarah, aufgewachsen in Palästina, Anfang 30, verheiratet, 2 Kinder, ist als erste Frau Mitglied im Vorstand der Moscheegemeinde.
Das ist schön.
Gut 11 Jahre später bereitet Sarah zu Hause mit ihrer Tochter in der Küche das Essen vor und blickt zurück.
Ich habe auch irgendwo Menschen gesucht, die auch meinen kulturellen Hintergrund auch mitteilen. Und das war tatsächlich die Moschee, die Gemeinde, und habe mich auch angepasst.
Sarahs Leben hat sich in der Zwischenzeit ganz schön verändert. Sie ist inzwischen geschieden, arbeitet als Familienhelferin bei der Diakonie. Und vor einigen Jahren hat sie die Moscheegemeinde verlassen. Und auch ihr Kopftuch hat Sarah abgelegt. Es habe sich nicht mehr authentisch angefühlt.
Dann irgendwann wollte ich nach Bremen zu einer Freundin und habe mich geduscht, habe mich fein gemacht. Die Haare saßen gut. Und dann dachte ich, ach, scheiß drauf. So bin ich rausgegangen.
Es war ein langer Prozess, sagt sie, zwischen Tradition und Aufbruch. Sie begann so manches kritisch zu hinterfragen.
Kannst du daran glauben, dass Gott so dich sieht und deine Schwestern? Also das hat auch eine große Rolle gespielt, die Frau im Islam, dass ich tatsächlich für mich irgendwann mal gesagt habe, das ist nicht meine Religion. Wenn dies wirklich so ist, man weiß es ja nie, dann ist das nicht meins.
Bereits als junge Frau habe sie sich als Feministin gesehen, als starke Frau, die sich auch für die Rechte anderer einsetzt. In der eher traditionellen Moscheegemeinde engagierte sich Sarah in der Jugendarbeit und im interreligiösen Dialog. Sie wollte etwas bewegen, regte zum Beispiel an, sich mit innermuslimischem Rassismus auseinanderzusetzen.
Wenn es darum ging, Kritik auszusprechen, dann wurde es einfach weggelacht. Wenn sexistische Aussagen über deutsche Frauen oder rassistische Aussagen über die deutsche Gesellschaft ausgesprochen worden sind, Judenhass, großes Thema bei den Arabern. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, okay, damit kann ich mich nicht identifizieren. Also adios.
Ob in den Gemeinden oder unter Vertretern muslimischer Verbände. Sarah wünscht sich mehr Bereitschaft in der muslimischen Community, eigene Ressentiments zu hinterfragen.
Da fehlt Selbstkritik, absolut. Auch bei den Leuten, die das wahrnehmen in ihrer eigenen Gemeinde, die sprechen das nicht nach außen, weil die einfach das Gefühl haben, dass sie so ihre eigenen Leuten verraten, wenn die das sagen.
Sarah hat selbst Muslimfeindlichkeit erlebt, aber auch reichlich Druck aus der eigenen Community. Vor allem, als sie die Scheidung einreichte.
Da habe ich ganz oft zu hören bekommen, das ist die Schlampe, die jetzt wie deutsche Frauen sein möchte. Oder weil ich hier auch Frauenarbeit gemacht habe, hieß es dann, bloß nicht die Frauen zu Sarah schicken, denn sie bringt alle Frauen, dass sie sich von ihren Männern scheiden lassen. Mit dem Kopftuch war das eher weniger. So ein paar Leute, die irgendeine Bemerkung gemacht haben, aber da konnte ich einfach drüber lachen.
Es ist nur ein kleines Stück Stoff. Doch Sarah hat festgestellt, seitdem sie kein Kopftuch mehr trägt, sind viele Menschen ihr gegenüber offener geworden. Ob auf der Straße, in Behörden oder im Supermarkt.
Früher war das ganz selten, dass die Kassierer einen Smalltalk mit mir geführt haben. Heute werde ich angesprochen, macht einen Witz mit mir und wir lachen zusammen und so weiter. Ich kann es verstehen, aber es ist gleichzeitig traurig, weil für mich bin ich immer noch dieselbe Person, mit oder ohne Kopftuch.
Immer wieder wird Kritik laut, unter anderem von den Islamverbänden und Netzwerken wie CLAIM, der Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit, dass Gesellschaft und Politik noch viel zu wenig tun, um antimuslimischen Rassismus zu bekämpfen. Auch Yasemin Schomann vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung sieht da noch viel Luft nach oben. Es habe sich jedoch auch einiges getan. Das Problembewusstsein etwa sei gewachsen.
Es gibt jetzt eben in institutionalisierter Form eine Auseinandersetzung. Es gibt den unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, den das BMI einberufen hat. Es gibt auf gesellschaftspolitischer Ebene schon auch mehr Auseinandersetzung. Aber wir erleben schon, dass bei ganz vielen noch die Frage aufkommt, naja, aber ist das überhaupt wirklich Rassismus? Ist das nicht eher Religionskritik?
Yasemin Schomann plädiert dafür, diese Debatten zu vertiefen. Und dabei auch die strukturelle Ebene der Diskriminierung in der Gesellschaft mehr mit einzubeziehen. Wichtig ist ihr auch, die Betroffenen stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür setzt sich ebenfalls die Hamburger Antidiskriminierungsberaterin Sena Blantan ein.
Muslimische Menschen sind die beste so ExpertInnen darüber, so was sie brauchen. Deswegen auf jeden Fall mehr von diesen Stimmen so hören, auch so mehr Bewusstsein, mehr Bildung. Es muss ein Bestandteil wirklich von so vielen unterschiedlichen Berufen sein, dass sie nicht erst über Rassismus oder antimuslimischen Rassismus oder Diskriminierung lernen. Wenn jemand sagt, ja, jetzt gibt's einen Vorfall bei uns im Büro und jetzt denken alle Leute, okay, krass, wir müssen jetzt was machen, dass Leute mehr Sensibilisierung und Bildung darüber haben.
Die Auseinandersetzung mit Muslimfeindlichkeit und all den Debatten um den Islam in Deutschland hinterlässt Spuren. Manchmal ist Younes Al-Amaira etwas müde vom Kämpfen. Doch das hält den Mitbegründer des muslimischen Satirekollektivs Datteltäter nicht davon ab, sich weiter für eine offene, demokratische Gesellschaft zu engagieren.
Ich glaube, das, was mich damals immer so ein bisschen auch angetrieben hat, ist eine gewisse Wut. Das regt mich auf, das will ich verändern. Aber da habe ich gelernt, wenn du wirklich was verändern willst, erfordert das ganz, ganz viel Geduld. Und Antirassismusarbeit ist immer ein Marathon, kein Sprint. Du musst lange Luft haben, du musst lange durchhalten können und du musst Brücken bauen. Und dann auch zu Leuten oder zu Themen oder einfach aushalten können, obwohl dein Innerstes schreit, Schnauze, das ist nicht einfach.
Was mich so stolz sogar macht, dass ich eigentlich in allen diesen Phasen mich immer als sehr starke Person wahrgenommen habe. Um am Ende, wo ich mit Menschen arbeite, auch teilweise Verständnis habe für ihre Lebenssituation und was sie für eine Stärke brauchen, um daraus zu brechen.
Denn Stärke und Mut brauchte auch die Familienhelferin Sarah, um sich kritisch mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen, letztendlich dann die Konsequenzen zu ziehen und die Moscheegemeinde zu verlassen. Doch der Weg habe sich gelohnt. Auch Sarahs Kinder werden mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. In der Schule
und in der muslimischen Community. Sarah versucht, ihren Kindern Toleranz und Selbstbewusstsein zu vermitteln. Dass ihre Erziehung Früchte trägt, habe sie besonders gemerkt, als sie ihr Kopftuch ablegte.
Und dann hat mein Ex-Mann meinen Sohn angesprochen, hat ihm gesagt, gefällt dir jetzt, wie deine Mutter sich verhält? Dann hat mein Sohn ihm gesagt, ob es mir gefällt, ob es dir gefällt, das ist nicht unsere Sache. Ihr gefällt's und das ist das Wichtigste. Und ich fand das richtig tschakka, so soll es sein. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe einen Feministen auch groß erzogen.
Auch die Hamburger Medizinstudentin Maria, die sich erfolgreich gegen Diskriminierung in einem Fitnessstudio gewehrt hat, fühlt sich gestärkt, empowered. Und sie musste sich auch als deutsche Muslimin mit ihrem Bild von den Deutschen auseinandersetzen. Dabei ist ihr noch etwas ganz anderes klar geworden.
Diese ganzen weißen Deutschen sind ja auch nur eine Schublade, weil das stimmt ja genauso wenig wie andersrum. Und dass wir uns bewusst sein sollten, dass wir als vielleicht Anwälte, Lehrerinnen, Ärztinnen schon ein Vertrauensverhältnis wollen zu unseren Schülern, Klienten und Patienten. Und da stehen wir uns selbst im Weg, wenn wir Feindbilder selber auch in uns aufrechterhalten.
Ausgegrenzt und angefeindet. Antimuslimischer Rassismus in Deutschland. Zum islamischen Opferfest wiederholten wir eine Sendung von Ita Niehaus. Es sprach Nina West. Ton Nikolaus Löwe. Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.